Einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite aus. Das ist ja, merkt man so im Gottesdienst, wie der Geist Gottes die unterschiedlichen Teile zusammenstellt mit der Lesung aus Psalm 130 und auch mit dem Thema insgesamt, befiehl dem Herrn deinen Weg. Und ich gehe hier nochmal ganz kurz auf Psalm 130 ein, bevor ich in die Predigt mit euch gehe. Wir haben zu Beginn heute gesungen, wir sind hier zusammen in Jesu Namen. Was für ein Vorrecht. Wir kennen Jesus. Ich erinnere mich an einen Prediger, der erzählt hat, gemäß dem, was wir wissen aus Römer Kapitel 10, wo es heißt, wer den Namen dessen anruft, der wird gerettet werden. Das ist also eine hundertprozentige Zusage. Wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet. Das wunderbare Evangelium, das wir auch heute Morgen hier hören in der Gemeinde und in vielen anderen Kirchen, das wird gepredigt, damit die Menschen von dem Namen Jesus hören. Und dann hat der Prediger gesagt, ihm ist irgendwie folgende Situation in den Sinn gekommen. Wenn die Menschen sterben ohne Gott, dann werden sie nach dem, was Jesus sagt, auch die Ewigkeit getrennt von Gott verbringen. Und Jesus hat diesen Ort genau bezeichnet. Er sprach von der Hölle. Er sprach sogar ziemlich viel von der Hölle und hat gewarnt davor, dass jemand in die Hölle geworfen werden kann. Und in seiner Vorstellung hat dieser Verkündiger das dann so ausformuliert und er sagte, wenn jemand Neues in die Hölle kommt, dann sind die, die bereits in der Hölle sind, die laufen sofort auf ihn zu. Und sie sagen zu ihm, sag uns den Namen, sag uns den Namen. Und er sagt, welchen Namen? Was meint ihr, welchen Namen? Ja, sag uns den Namen, in dem wir gerettet werden können. Sag uns den Namen. Ja, ja, sagt der Mann, kein Problem. Der Name ist, und er kann den Namen nicht mehr sagen. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Ich weiß ja nicht, in welcher Befindlichkeit wir heute Morgen sind, wie es um unseren Glauben bestellt ist, auch ob eventuell Zweifel an unserer Seele nagen, Ängste, unser Herz, unseren Sinn verdunkeln. Aber eines, wenn du sonst heute Morgen nichts mitnimmst aus diesem Gottesdienst, eines möchte ich dir sehr ans Herz legen, wer den Namen des Herrn anruft, und der Herr heißt Jesus, Jesus, der Messias, Jesus Christus. Und liebe Freunde, wann immer wir Gelegenheit haben, möchte ich euch sehr ermutigen, das mag uns so unbedeutend vorkommen, wenn wir da oder dort mal etwas sagen in unserer heutigen Gesellschaft und vielleicht auch als älterer Mensch fühlt man sich auch manchmal abgelehnt. Man will ja gar nicht hören, was wir zu sagen haben. Lass dich davon nicht beeindrucken, sondern sag's, so wie Paulus das dem Timotheus geschrieben hat, predige zur Zeit und zur Unzeit. Die Unzeit ist vielleicht jetzt. Also, lass alle Zeit Gottes Wort in deinem Munde sein, und das war ja auch im Psalm 130 hier. Ich wusste ja nicht, Gabi, was du da rausgesucht hast, aber das passt so schön heute Morgen. Ich hoffe auf den Herrn, meine Seele hofft, wunderbar, die Seele hofft, und auf sein Wort harre ich. Ja, damit möchte ich einsteigen mit diesem schönen Text und euch mit hineinnehmen in auch einen Psalmtext aus Psalm 37. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn. Wir sprechen heute auch über die 50 Länder, in denen Christen am stärksten verfolgt werden, weil sie sich zu Jesus bekennen. Aber gegründet auf diesem Vers möchte ich euch einen Mann vorstellen, der heißt Tui Sala, kommt aus Bangladesch. Und damit schauen wir schon rein in die Situation verfolgter Christen. Eine ganz typische Situation, auch in Bangladesch, ist ja eigentlich ein islamisches Land. Bangladesch, wir haben dort etwa 169 Millionen Menschen leben in diesem Land. Also wesentlich größer als Deutschland. Von diesen 169 Millionen sind 950.000 Christen. Also knapp 1 Million. Das heißt, es sind 0,6%. Eine kleine Gemeinde, muss man sagen, dort in diesem Land. Der Islam ist die Hauptreligion. Es gibt aber auch viele Buddhisten, die dort im Land leben. Und dieser Tui Sala, der war also zum Glauben an Jesus gekommen und hat in seinem Umfeld viel vom Evangelium gesprochen und eines Tages auf dem Nachhauseweg von seiner Arbeit hat ihn eine Gruppe von Jugendlichen aufgehalten und sie haben ihn sofort mit einer Waffe bedroht und haben gesagt, du bist eine Schande für unser Volk, du verführst die Menschen, du verführst brave buddhistische Menschen, führst sie auf dem falschen Weg und dann haben sie ihn brutal zusammengeschlagen. Aber das war noch lange nicht das Ende. Sie haben ihn verschleppt an einen Ort. Und dort haben sie ihn stundenlang gequält und gefoltert mit ihren Schlägen und mit der Gewalt. Und er hat uns das dann so berichtet, er kam tatsächlich frei. Er sagte, ich dachte, ich würde sterben. Ich hatte Angst, meinen Verstand zu verlieren. Und ich war so gestockt von dieser Situation, dass ich nicht mal schreien konnte. Und nach ein paar Stunden haben sie dann von ihm abgelassen. Und sie haben ihn immer wieder aufgefordert, sag deinen Glauben an Jesus ab. Und das hat er abgelehnt. Er sagte, nein, das werde ich nicht tun. Und so haben sie weiter auf ihn eingeschlagen. Und dann nach ein paar Stunden sagten sie zu ihm, du bist der Einzige, der sich nach solchen Einschüchterungen geweigert hat, seinem Glauben abzuschwören. Warum ist das bei dir so? Und er antwortete, ich habe Leben im Herrn gefunden, ein neues Leben. Ich kann ihn nicht verlassen, aber ich kann mein Leben führen lassen. Und mein Herr hat mich beauftragt, die gute Nachricht der Erlösung allen Völkern und in jedem Winkel der Welt zu verkünden. So, sie haben ihn dann völlig ausgeraubt, haben ihn rausgeschmissen. Und damit war die Geschichte noch nicht zu Ende. Einen Monat später haben sie ihn wieder abgepasst auf dem Nachhauseweg. Und diesmal waren sie etwas netter zu ihm, haben ihm sogar eine Tasse Tee angeboten. Und dann wollten sie von ihm wissen, wie viel Geld er erhalten hat, damit er sich zu Jesus bekehrt. Das ist ganz typisch, also das ist nicht ungewöhnlich, hören wir in Indien, hören wir in Pakistan, hören wir in anderen muslimischen Ländern, wie viel Geld er bekommen hat. Sie konnten nicht glauben, dass jemand ohne eine enorme finanzielle Zuwendung bereit war, den buddhistischen Glauben zu verlassen. Das Gleiche gilt dann eben auch für den islamischen Glauben. Und für Tui Sala war dann klar, dieser Vorfall könnte sich nochmal wiederholen. Der könnte sich jederzeit wiederholen. Und dann hat er sich Gedanken gemacht, ob er vielleicht besser sein Dorf verlassen soll oder den Glauben gar verschweigen sollte. Aber es war für ihn dann klar, in Wirklichkeit, so hat er uns das beschrieben, in Wirklichkeit gibt es keinen sicheren Ort für mich. Und weiter, es ist eine Gnade und ein Segen für mich, dass ich noch immer lebe und bei meiner Familie wohnen kann. Ich bin dem Herrn dankbar, ich werde ihn nie verlassen. Ich bin immer wieder wirklich gesegnet von diesen Zeugnissen, wie einfach, wie klar, wie elementar er sich auf das Wesentliche besinnt. Und dann einfach sagt, ich bin dankbar, dass ich bei meiner Familie wohnen kann. Ich bin dem Herrn dankbar, ich werde ihn nie verlassen. Und das gilt wahrscheinlich für diese 50 Länder, wo viele Millionen von Christen ja leben und wegen ihres Glaubens schwerer Bedrängnis ausgesetzt sind. Und ich will sie mal in den Licht von diesem Psalmwort stellen heute Morgen und lese das gemeinsam mit euch. Befiehl dem Herrn deinen Weg. Ich bin mit einer Lutherbibel nach meiner Bekehrung, wo ich 21 war, wo ich zu Jesus kam. Das erste, was ich hatte, das war eine kleine Lutherbibel, so eine kleine Gideon-Taschenbibel, die man immer überall mit hinnehmen konnte. So habe ich das Evangelium kennengelernt. Und so hatte ich das in Erinnerung, befiehl dem Herrn deine Wege. Und dann wollte ich das so fröhlich in meine PowerPoint reinschreiben, befiehl dem Herrn deine Wege. Und dann habe ich die Elberfelder, die ja näher am Urtext dran ist, habe ich da gelesen, befiehl dem Herrn deinen Weg. Da habe ich gemerkt, da ist schon mal ein Unterschied. Ich überlasse das Denken euch, ja, ich kommentiere das nicht weiter, aber da ist ein Unterschied. Befiehl dem Herrn deinen Weg. Vertraue auf den Herrn und tue Gutes. Wohne im Land und hüte Treue. Habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn. So wird er handeln und deine Gerechtigkeit hervortreten lassen wie Licht, dein Recht wie den Mittag. Sei stille vor dem Herrn und harre auf ihn. Entrüste dich nicht über die, deren Weg gelingt und solche, die böse Pläne ausführen. Lass ab vom Zorn. Ein typische Situation in unserer Gesellschaft. Wir haben heute eine Empörungskultur, in der wir leben. Jeder regt sich gleich über alles auf. Die Zündschnur ist sehr kurz. Die Leute stehen kurz vor der Explosion. So, da braucht es nur einen kleinen Anlass und dann, zack, dann kochen die Gefühle hoch und die Stimme wird laut. Lass ab vom Zorn. Es ist reine Kraftverschwendung, sich aufzuregen. Lass den Grimm. Entrüste dich nicht, es führt nur zum bösen Handeln. Die aber auf den Herrn hoffen, werden das Land besitzen. So, nochmal zu Vers 5. Befiehl dem Herrn deinen Weg. Eigentlich steht da im Hebräischen, wälze auf den Herrn deinen Weg. Also dieses hebräische Wort wird an anderer Stelle auch verwendet, wo es darum geht, einen schweren Stein zum Beispiel zu wälzen oder zu bewegen. Also wortwörtlich, wälze auf den Herrn deinen Weg. Und ich denke, der Psalmist hatte bei der Verwendung dieses Wort im Sinn, was das doch für eine schwere Aufgabe ist. Bis wir unseren Weg auf den Herrn wälzen, das ist also keine Angelegenheit, die sich so mit Fingerschnippen erledigen lässt, sondern offensichtlich ist das doch ein ganz enormer Kraftakt, den man hier anlegen muss. Wir sind nicht alleingelassen, aber wälze auf den Herrn. Interessant ist aber dennoch, wie das hier übersetzt wird, und es ist ja eine korrekte Übersetzung, mit befiehl dem Herrn deinen Weg. Da wird uns beschrieben, wie dieses Wälzen vor sich geht. Wir machen das ja nicht körperlich. Es muss ja auf einer anderen Ebene geschehen. Und deswegen formuliert hier der Psalmist, befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn. Befehlen tut der Chef, in der Armee der Offizier, der General, der Hauptmann. Im Geschäft ist es der Chef, der befiehlt, der die Anweisungen gibt. Also der, der befiehlt, der hat Autorität. Das heißt, du hast Autorität. Und hier steht auch nicht, dass du dem Herrn befehlen sollst, sondern du sollst deinem Weg befehlen. Du sollst deinem Weg befehlen, dass er sich in Gottes Wege und Pläne einordnet. Wie befiehlt man? Ja, nicht indem man einfach die Hand hebt, sondern der, der befiehlt, der spricht. Das heißt, wir sind aufgefordert, zu unseren Wegen zu sprechen. So wie wir zu unserer Seele sprechen. Und unsere Seele zum Beispiel dem Herrn anbefehlen. Oder wo wir zu unserer Seele sprechen, harre auf den Herrn, sei mutig und harre auf den Herrn. Nicht nur unseren Weg, sondern auch, wie es hier im Buch der Sprüche heißt, der Mensch setzt sich's wohl vor im Herzen, aber vom Herrn kommt, was die Zunge reden wird. Einem jeglichen dünken seine Wege rein, aber der Herr prüft die Geister. Befiehl dem Herrn deine Werke, so wird dein Vorhaben gelingen. Sprüche 16, Vers 1 bis 9. Befiehl dem Herrn deinen Weg, Psalm 37, jetzt hier Sprüche 16, befiehl dem Herrn deine Werke. Und auch hier macht der Psalmist bzw. der Schreiber der Sprüche, König Salomon, wohl, er macht deutlich, wie das geht. Der Mensch setzt sich's wohl vor im Herzen, das heißt, wir haben da allerlei Pläne, heißt es ja auch hier im letzten Vers, das Menschenherz erdenkt sich seinen Weg, aber der Herr allein lenkt seinen Schritt. Nicht automatisch. Denn wenn es automatisch wäre, dann würde keiner von uns einen Fehltritt begehen. Manche von uns, wahrscheinlich alle, begehen aber Fehltritte. Okay? Also der Herr lenkt wohl die Schritte, aber es ist auch wichtig, dass wir da mit ihm zusammenarbeiten, und deswegen vorher der Vers, befiehl dem Herrn deine Werke, so wird dann auch da wieder, du befiehlst sie ihm an, oder du befiehlst deinen Werken, dass sie in seinen Plänen ihren Platz finden, so wird dein Vorhaben gelingen. Und er beschreibt hier auch nochmal, wie das geschieht. Der Mensch setzt sich's wohl vor im Herzen, erster Vers, aber vom Herrn kommt, was die Zunge reden wird. Also, wenn vom Herrn kommt, was die Zunge reden wird, dann muss es Gottes Wort sein, was die Zunge redet. Es kommt ja vom Herrn. Also dann ist es das Herrenwort. Ihr müsst nicht mit mir übereinstimmen, aber wichtig ist, dass ihr es versteht. Ja? Vom Herrn kommt, was die Zunge reden wird. So deswegen heißt ja, sagt ja Jesus, sammelt euch Schätze, die weder Rost noch Motte zerstören können, die auch kein Dieb rauben kann. Das sind die Schätze, die wir in unserem Herzen sammeln, das gute Wort Gottes. Und dann sagt Jesus in Matthäus 12, 43 und folgendes, sagt er, der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens gute Dinge hervor. So ist es, wenn wir unsere Werke dem Herrn befehlen, wenn wir unseren Weg dem Herrn befehlen, dann sprechen wir Gottes Wort, dann, wenn wir Gottes Wort sprechen, ist auch sein Wort unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Weg, weil sein Wort uns immer vorausgeht. Du sprichst, du bist der, der befiehlt. Und wir befehlen dem Herrn unsere Wege, weil wir uns festlegen wollen und dem Herrn unsere Unterordnung zeigen wollen. Dabei, wenn wir befehlen, und dazu sind wir ja aufgefordert, befiehl dem Herrn deinen Weg. Also das ist deine Aufgabe, dem Herrn deinen Weg zu befehlen. Wir befehlen nicht dem Herrn, wir befehlen auch nicht anderen Menschen, sondern wir befehlen unseren Wegen, das heißt in dem Sinn dann uns selbst. Wir befehlen zum Beispiel unserer eigenen Seele, wie wir es aus Psalm 42 kennen, was bist du so aufgelöst, so gebeugt meine Seele und bist so unruhig in mir. Und vielleicht geht's ja manchen von uns immer wieder mal so. Unruhig, aufgelöst, sorgenvoll, ängstlich. Und wie soll das alles werden? Gerade haben wir vom Tui Sala gehört, wie es bei ihm geworden ist. Er bleibt auf dem Weg. Es ist gefährlich, ja. Er kann getötet werden, ja. Aber er sagt, ich habe meine Füße fest auf eine Bahn gesetzt, nämlich dem Herrn zu folgen, und ich werde das Evangelium verbreiten. Wenn ich dafür Gewalt erleide, gut, dann erleide ich dafür Gewalt. Aber ich habe meine Wege und meine Werke dem Herrn befohlen. Wir befehlen unsere Seele. Was bist du so unruhig in mir, Seele? Harre auf Gott, du sprichst zu deiner Seele. Harre auf Gott, Seele, denn ich werde ihn noch preisen. Ein Blick dazu in die Kirche in Algerien. Wir haben in Algerien zum einen vielleicht auch, dass wir nochmal das Größenverhältnis verstehen. Dort in Algerien leben 46 Millionen Menschen. Es ist ein muslimisches Land. Fast die gesamte Bevölkerung ist muslimisch. Von diesen 46 Millionen Menschen sind gerade mal 144.000 Christen. Das sind 0,3%. Und die meisten dieser Christen sind jetzt Christen der ersten und zweiten Generation. Das heißt, vorher gab es keine Christen. Das heißt, es sind Konvertiten, ehemalige Muslime, die Christen geworden sind. Die hatten keine christlichen Eltern oder christliche Großeltern. Das waren Muslime, ihre Eltern und Großeltern. Sie aber sind jetzt Christen geworden. Manche haben schon Kinder, manche haben sogar schon Enkelkinder, also dritte Generation. Aber es ist immer noch eine sehr junge Kirche, obwohl ja das Evangelium bereits im 4. Jahrhundert in Nordafrika war. Kirchenvater Augustinus, ja, lässt grüßen. Es gibt dort einen Verband von protestantischen Kirchen, die EPA, und die Regierung hat in den letzten Jahren immer wieder Kirchen schließen lassen, und aktuell sind von den ursprünglich 47 evangelischen Kirchen in Algerien, katholische sind ganz, ganz wenig. Von den evangelischen Kirchen, von den 47, sind gerade noch mal 4 geöffnet. 2006 ist allen Kirchen die Registrierung weggenommen worden. Und dann hieß es von der Regierung, alle Kirchen müssen sich neu registrieren lassen. So, das war einfach eine Entscheidung von der Regierung. Das war 2006. Okay. Alle Registrierungen weg, alle Kirchen haben eine Neuregistrierung beantragt. Bis heute wurde keine einzige Kirche neu registriert. Das heißt, jedes Mal, wenn die Christen am Sonntag zusammenkommen, ist das illegal. Und damit haben sich die Behörden einen Zugriff geschaffen. Sie sagen, illegale Versammlung, können wir den Pastor verhaften. Und es sind etliche Christen verhaftet worden im vergangenen Jahr aus ganz unterschiedlichen Gründen, aber eben auch, weil sie angeblich illegale Versammlungen abhalten. Und wir sehen, wie hier die Christen protestieren, sie gehen auf die Straße, da seht ihr in der Mitte Nummer 06-03, das ist also das Gesetz von 2006 im März, worauf sie hier anspielen, diese Abrogation, dieser Erlass, der da jetzt ihnen das Leben schwer macht. Und die Christen dort in Algerien bitten um Gebet, weil eben im letzten Jahr auch wieder so viele Kirchen geschlossen wurden. Sie treffen sich heimlich, sie treffen sich jetzt in kleinen Gruppen, damit sie nicht so leicht entdeckt werden können. Der Grund, sagte uns ein Leiter dort in Algerien, warum die Regierung so massiv gegen die Kirchen vorgeht und jetzt fast alle hat schließen lassen, ist, weil so viele Muslime zum Glauben an Jesus kommen. Das möchte man unterbinden. Man möchte die Stimme des Evangeliums im Land zum Schweigen bringen. In Laos, ich gehe nochmal zurück, Algerien sehen wir die kleine Zahl oben 15 auf Platz 15 im Weltverfolgungsindex. Laos auf Platz 21, ein, wie wir glaube ich alle wissen, ein buddhistisches Land mit 7,5 Millionen Menschen, die dort leben. Die Christen mit 200.000 machen knapp 3% der Bevölkerung aus. Die meisten im Land sind Buddhisten, 54%. Und dann gibt es aber noch viele, viele Anhänger von Naturreligionen. Etwa 40% der Bevölkerung, Ahnenverehrung, Geisterglaube, Naturreligionen. Und mit so einer Region haben wir es hier zu tun. Bei diesem Vorfall, den ich euch jetzt kurz vorstelle. So, das ist eine Gemeinde im Norden von Laos, und die sich schon viele Jahre treffen. Das ist eine nicht registrierte Gemeinde. Es gibt dort auch einen Kirchenverband der evangelischen Kirchen im Land. Aber hier die LEC, Evangelische Kirche Laos, 75% dieser Kirchen, der registrierten Kirchen, der offiziell zugelassenen Kirchen, 75% haben kein eigenes Gebäude. Jetzt bei dieser Gemeinde war es so, das war nicht mal eine registrierte Kirche, so, die treffen sich eben in Privathäusern, aber diese Gemeinde ist so stark gewachsen, alles Konvertiten, alles ehemalige Anhänger von Naturglauben, Geisterglauben, Animismus kamen zusammen und mehr als 100 Mitglieder. Und sie haben dann begonnen, damit sie nicht Wind und Wetter ausgeliefert sind, ein Gemeindegebäude zu bauen. Das war im letzten Jahr. Die Behörden haben davon Wind gekriegt und im Oktober wurden dann die drei Leiter dieser Gemeinde verhaftet und ins Gefängnis gesteckt. Da sind sie heute noch. Ein Gebetsanliegen für diese Leiter zu beten, so wie auch für die Gemeindeleiter in Algerien. Und das war Anfang Oktober letztes Jahr. Und dann wurde diesen drei Gemeindeleitern gesagt, hier wurde ein Dokument vorgelegt, wenn ihr dieses Dokument unterschreibt, seid ihr heute Nachmittag frei. Und sie müssten in diesem Dokument auch unterschreiben, dass sie den Bau des Kirchengebäudes sofort abbrechen. Und dann haben diese drei Gemeindeleiter sich geweigert, dieses Dokument zu unterschreiben und mussten dann natürlich in Haft bleiben. Das war Anfang Oktober. So, und sie sagten auch, wo sie sich geweigert haben, wir werden unsere Kirche weiterbauen, weil wir einen Ort brauchen, um Gott anzubeten. Sie sagten, wir haben doch das Recht darauf. Auch die Verfassung sagt, wir haben das Recht darauf, als Christen Gottesdienste zu feiern. Und deswegen haben sie weitergebaut. Die Behörden haben die Gemeinde unter Druck gesetzt, haben ihnen verboten, das Gebäude weiterzubauen, aber die Gemeinde war fest entschlossen, wir werden eine Kirche bauen und dort werden wir uns versammeln und haben das dann eben durchgezogen. Und am 11. Januar haben wir bei Open Doors eine Nachricht erhalten von der Gemeinde, dass sie jetzt Einweihung feiern und das Gemeindegebäude ist fertig. Und sie sind so glücklich, dass sie endlich ein Gemeindegebäude haben. Diese Freude währte ganze zwei Wochen lang. Am 26. Januar haben die Behörden, sind sie mit schwerem Gerät angerückt und die ganze Dorfgemeinschaft kam mit Schwertern, mit Hämmern, mit allem an Werkzeug, was du finden kannst und sie haben das Gebäude zerstört. Zwei Wochen lang. Aber die Gemeinde dort, die sagten, also ein Kontakt von uns, mit dem wir gesprochen haben, die sagten, die Kirche wurde erst im letzten Monat fertiggestellt, aber innerhalb eines Tages zerstört. Bitte betet für unsere Geschwister in dieser Gegend. Ja, die Gemeinde ist natürlich jetzt erstmal sehr niedergeschlagen und sie bitten um Gebet. Pakistan. Das war in Jaranwala, das war im August. Ich gehe da nur ganz kurz darauf ein. Angeblich wieder einmal ein Christ, der das heilige Buch der Muslime entweiht haben soll, den Koran. Und das wurde dann am Nachmittag über die Moscheen, über die Minarette, über die Lautsprecher sofort verbreitet im Stadtviertel. Ein Christ hat unser heiliges Buch geschändet. Und daraufhin sind dann Tausende von Muslime innerhalb weniger, ganz, ganz kurzer Zeit auf die Straßen gegangen und haben angefangen, ins christliche Viertel vorzudringen. Alle Christen mussten fliehen, mehrere tausend Christen mussten fliehen. Etliche Kirchen wurden zerstört und die Christen haben uns berichtet, wir wussten gar nicht, wo wir hinfliehen sollen. Wir sind dann einfach in die Zuckerrohrfelder, in die umliegenden, in die Wälder geflohen und haben uns dort versteckt. Und aus der Ferne konnten wir dann zusehen, wie über unserem Stadtviertel schwarzer Rauch aufsteigt. Die Häuser wurden zerstört, die Kirchen wurden zerstört. Es war eine ganz, ganz große Tragödie. Die Christen in Pakistan bitten sehr um Gebet. Und ein Kontakt von uns sagte, es war kein Zufall, dass die Moscheen in der ganzen Stadt über Lautsprecher angefangen haben, Hassreden gegen die Christen zu verbreiten. Das hat zu den Angriffen geführt. Und er sagt zum Schluss, viele Christen bezeugten Gottes Schutz und Gnade, weil eben keiner umgekommen ist. Und wir haben im Sturm des Hasses Zuflucht gefunden. Wir haben zwar alles verloren, nicht aber unseren Glauben an unseren Beschützer und souveränen König Jesus Christus. Das sagten sie direkt nach dem Vorfall. Das Viertel brennt, die Häuser brennen, die Kirchen brennen. Und dann machen sie so eine Aussage. Und ich bin immer wieder so gestärkt durch unsere Geschwister, die in einer so enorm notvollen Situation zu einer solchen Aussage kommen. Und wir sehen daran, ihr Glaube gründet sich nicht auf Umstände, denn die Umstände waren katastrophal. Ihr Glaube gründet sich ganz allein auf die Zusagen von Gott in seinem Wort. Und nochmal, liebe Bruder, liebe Schwester, ich weiß nicht, wo du stehst heute Morgen. Unser Glaube kommt nicht aus unseren Umständen. Das wisst ihr. Das muss ich euch nicht sagen, ich sage es aber trotzdem, damit wir uns nochmal daran erinnern. Unser Glaube kommt aus Gottes Wort. Wir leben von den Verheißungen Gottes. Deswegen alle Zeit fülle dein Herz und fülle deine Gedanken mit dem Wort Gottes, damit auch Gottes Wort aus deinem Mund hervorkommt. Zum Abschluss, fast zum Abschluss, nur um euch nochmal zu zeigen, das war also für uns das Wesentliche, was wir im neuen Weltverfolgungsindex festgestellt haben, mit Rückblick auf das letzte Jahr im Vergleich zum Jahr davor, dass also die Gewalt gegen Christen und Kirchen um ein Vielfaches zugenommen hat. Physische Gewalt, Todesdrohungen von 29.000 auf 42.000 betroffenen Christen. Dann, was hier besonders auffällig ist, Angriffe auf Kirchen und auf kirchliche Einrichtungen, also Kindergärten, christliche Schulen, christliche Hospize und Krankenstationen, angestiegen von 2.000 auf 14.000, also eine enorme Zunahme an Angriffen in ganz unterschiedlichen Ländern, Angriffe auf Privathäusern von Christen, eine Zunahme von 4.500 auf 21.000, auch Vertreibung von Christen hat enorm zugenommen, also die Gewalt gegen Christen nimmt enorm zu, und dazu hier dieses letzte Beispiel, das war an Weihnachten. Direkt an Weihnachten, Heiliger Abend, Nigeria. Nigeria wieder das Land, in dem im letzten Jahr die meisten Christen ermordet wurden. Mehr als 4.000. Direkt an Weihnachten Angriffe auf 20 Dörfer. Am 24. und 25. Dezember. Etwa 200 Christen ermordet. Die Pastoren haben uns das geschildert. Die Gläubigen saßen schon im Gottesdienst. Die Messe, der Gottesdienst war schon am Geschehen. Oder sie haben darauf gewartet, dass er gleich beginnt. Und dann kamen die Angreifer, kamen rein in die Gottesdienste. Sie haben ein Blutbad angerichtet, ganz entsetzlich die Menschen niedergemetzelt. 8 Kirchen niedergebrannt, Tausende auf der Flucht. Und die Christen wehren sich in der Weise, dass sie jetzt in der Öffentlichkeit einen Friedensmarsch veranstaltet haben. Wenn wir wissen wollen, wie es unseren Brüdern und Schwestern geht und mit ihnen beten wollen, hier zum Beispiel aus dem Psalm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber das Wichtigste ist, informier dich darüber, wie es deinen Brüdern und Schwestern geht. Hier drin ist der Gebetskalender, jeden Tag ein anderes Anliegen. Heute ist es Oman, wo wir für die Christen im Oman beten. Über den Oman hören wir sonst das ganze Jahr nichts. Ja. Aber heute steht es im Gebetsanliegen drin, dass wir beten für die Christen im Oman. Jemen, das Heft ist momentan über den Jemen. Jemen ist fast jeden Abend in den Nachrichten, weil die Houthi-Rebellen dort eben die Schiffe dort im Suezkanal beschießen. Und so. Aber was ist mit den Christen im Jemen? Was wissen wir über unsere Brüder und Schwestern im Jemen? Nimm das Heft mit nach Hause, liegt hinten. Wenn du den Gebetskalender noch nicht bestellt hast, bitte bestell ihn. Der ist kostenlos, schicken wir dir gerne nach Hause. Und wir wollen jetzt gleich zusammen beten. Und hier ist das wie eine Anleitung zum Gebet. So beten vielleicht auch unsere Brüder und Schwestern zusammen mit den Psalmen. Und ich möchte euch dazu bitten, aufzustehen, dass vielleicht 2 oder 3 von uns sich zur Stimme der verfolgten Christen machen. Wir denken an die Christen in Algerien, in Laos, von Indien habe ich gar nicht berichtet oder von Afghanistan, Nigeria. Vielleicht möchte der eine oder andere sich zur Stimme machen für unsere Brüder und Schwestern. Dankeschön.